NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothe Gerwald und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Die alternde Gesellschaft in Deutschland und wie die Bundesregierung mit ihrem Demografiekonzept darauf reagieren will. Die Suche nach einem atomaren Endlager. Bund und Länder streiten bei einem Spitzentreffen um das richtige Verfahren. Das Ende der Sparpolitik in Europa, das Scheitern der niederländischen Regierung könnte die ganze EU zum Kurswechsel bringen. Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Außerdem berichten wir über ein richtungweisendes Urteil, in dem sicherungsverwahrte Straftäter Schmerzensgeld für sich erstritten haben. Und am Ende unserer Sendung werfen wir schon einmal einen Blick auf die Fußball-Europameisterschaft, die in wenigen Wochen beginnt. Dass immer mehr Menschen in Deutschland immer länger leben, ist eine erfreuliche Nachricht. Doch dass es zugleich weniger junge Menschen gibt und sich damit die Alterspyramide dramatisch verändert, sorgt für viele Probleme und stellt die Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Das ist nicht unbekannt. Neu ist aber, dass die Bundesregierung jetzt mit einem Demografiekonzept versucht, darauf Antworten zu geben. Und dass Angela Merkel von einer historischen Dimension spricht. Anita Fünffinger hat den Auftritt der Kanzlerin beobachtet.
Vielleicht hat die Bundesregierung diese Veranstaltung deswegen Gipfel genannt, weil sie deutlich machen wollte, es passiert da etwas wirklich Wichtiges. Denn nicht nur Angela Merkel hat erkannt, um den demografischen Wandel in Deutschland zu bewältigen, reicht ein Beschluss in kleiner Runde schon lange nicht mehr.
Da kann man kein Sofortprogramm machen, einfach mal ein paar Maßnahmen beschließen, sondern das muss Eingang finden in alle Bereiche unserer Politik, in unser Denken. Wir müssen zum Teil auch neu denken.
Mit solchen Sätzen lässt sich Thielmann Meyer nicht beeindrucken. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Demografie beschäftigt sich seit Jahren mit der Überalterung der Gesellschaft und ist gelinde gesagt etwas überrascht, dass die Bundesregierung jetzt erst anfängt, konkret zu werden.
Offensichtlich ist es ja so, dass wir schon seit 4 Jahrzehnten ein Geburtendefizit haben. Insofern hätte man in der Tat schon viel früher eingreifen müssen, um hier zu versuchen, das Kinderhaben zu erleichtern. Das ist, glaube ich, der Dollpunkt des gesamten Konzeptes und da muss man drauf schauen.
Doch gerade in der Familienpolitik versucht die Regierung seit Jahren einiges, um die Menschen zum Kinderkriegen zu bewegen, angefangen beim Elterngeld bis hin zum aktuellen Streit um das Betreuungsgeld. Nur all diese Maßnahmen haben bislang nicht dazu beigetragen, dass mehr Kinder in Deutschland auf die Welt kommen. Angela Merkel weiß das und sie weiß auch, dass mehr Kinder allein nicht reichen werden, um die gewaltigen Herausforderungen der alternden Gesellschaft zu bewältigen.
Das schaffen wir nur, wenn der Zusammenhalt der Gesellschaft gesichert wird. Und zwar ein Zusammenhalt im umfassenden Sinne zwischen Jungen und Alten, Familien und Alleinstehenden, Gesunden und Kranken, Einheimischen und Zugewanderten, den Regionen unseres Landes, den Städten und den Dörfern.
Den Dörfern verspricht sie deswegen einen noch schnelleren Breitbandausbau. Den Alten verspricht sie Pflegekonzepte, den Jungen explizit noch einmal das Betreuungsgeld. Und den Firmen kündigt sie Fachkräfte an, auch aus dem Ausland. Vor allem da setzt die Kritik der SPD an. Arbeitsmarktexperte Hubertus Heil wäre es lieber, die Regierung würde doch erst einmal die Talente im Inland fördern.
Wir erleben, dass immer mehr Unternehmen händeringend Fachkräfte suchen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind viel zu viele Menschen in Arbeitslosigkeit abgehangen. Viele junge Menschen haben keine Chance. 65.000 junge Menschen ohne Schulabschluss Jahr für Jahr. 1,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 ohne berufliche Erstausbildung.
Aber auch das gehört zur Strategie der Bundesregierung. Kein Kind, egal welcher Herkunft, darf auf der Strecke bleiben. Das alles sind Erkenntnisse, die die Politik schon lange hat. Neu ist der Aktionismus, den nun auch Innenminister Friedrich an den Tag legt. Er fragt, wollen wir wie das Kaninchen vor der Schlange starr warten, was da auf uns zukommt, oder wollen wir die Chance ergreifen, die in dieser Veränderung liegt? Die Bundeskanzlerin hat sich für die Veränderung entschieden.
Aber es ist völlig klar, diesen Prozess können wir nicht alleine gestalten. Und deshalb beginnen wir heute auch mit der Einladung an Sie. Es muss ein gemeinsamer Weg sein. Und es steht auch heute schon fest, wir brauchen dafür einen langen Atem.
Die Bundeskanzlerin zum demografischen Wandel. Knapp 2,5 Millionen Menschen in Deutschland sind bereits pflegebedürftig und ihre Versorgung, sei es durch Angehörige zu Hause oder in einem Heim, lässt zu wünschen übrig. Vor 5 Jahren sorgte eine Untersuchung des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen noch für einen Aufschrei. Sie hatte schwere Mängel aufgedeckt bei der Versorgung von Heimbewohnern mit Essen, Trinken und Medikamenten und im Umgang mit Demenzkranken. Heute legten die Krankenkassen erneut einen Pflegebericht vor. Peter Mücke fasst die Ergebnisse zusammen.
Vor allem bei der Ernährung und beim Umgang mit Demenzkranken habe es Fortschritte gegeben, sagt Gernot Kiefer vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen.
Die Tatsache, dass es insgesamt besser geworden ist, heißt eben nicht, dass es überall gut ist.
Seit der Pflegereform 2008 werden Pflegeheime regelmäßig vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen geprüft. Seit 2011 mindestens einmal im Jahr. Mit zum Teil überraschenden Ergebnissen. So leiden rund 60% der Pflegebedürftigen unter Demenz oder anderen Krankheiten, die ihre Alltagskompetenz einschränken.
Und man kann das Parlament nur auffordern, auch den vorliegenden Bericht zum Anlass zu nehmen, um zu prüfen, ob die vorgesehenen Leistungsverbesserungen für demenziell Erkrankte nicht vorgezogen, bereits im Jahre 2012 in Kraft treten sollten.
Am Donnerstag befasst sich der Bundestag mit der Pflegereform, die nach den Plänen der Bundesregierung erst 2013 in Kraft treten soll. Unabhängig davon gäbe es aber auch Verbesserungsmöglichkeiten vor Ort, sagt Jürgen Brüggemann vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen.
Die Erfassung des Wohlbefindens ist wichtig, um bei Demenzkranken, die in der Kommunikation oft eben Probleme haben, über Beobachtungsinformationen, also über Gestik, Mimik, Verhalten, Lautäußerungen herauszubekommen, wo Probleme liegen, warum sich ein demenzkranker Mensch möglicherweise nicht wohlfühlt.
Ein Problem dabei, die Vermeidung von Druckgeschwüren, Dekubitus genannt. Alarmierend auch, rund 140.000 Menschen werden in Pflegeheimen mit Gittern oder Gurten im Bett oder am Rollstuhl festgehalten.
Die pflegefachliche Diskussion ist sich absolut einig, dass durch gute pflegerische Maßnahmen der Umfang der freiheitsentziehenden Maßnahmen eingeschränkt werden kann,
sagt der Geschäftsführer des Medizinischen Dienstes, Peter Pick. Bei den Überprüfungen wurde zudem festgestellt, dass bei 10% dieser freiheitseinschränkenden Maßnahmen keine richterliche Genehmigung vorlag. Handlungsbedarf sieht Pick auch bei den Medikamentenverordnungen. In Pflegeheimen würden zu viele Pillen zum Ruhigstellen verordnet.
Dies ist eine Anforderung an die Ärzte, hier viel zurückhaltender damit umzugehen. Und das ist ja auch zu Recht Gegenstand der öffentlichen Diskussion.
Auch der Deutsche Ethikrat mahnte heute einen menschlicheren Umgang mit Demenzkranken an. Sie seien empfindende, emotionale und soziale Menschen. Ihre Selbstbestimmung müsse stärker beachtet und ihre vorhandenen Fähigkeiten stärker gefördert werden, heißt es in einer Stellungnahme des Rates.
Wohin mit dem Atommüll? Seit Monaten ringen Bund und Länder um einen Neustart bei der Suche nach einem atomaren Endlager, um ein Verfahren, in dem neben Gorleben auch andere Standorte geprüft werden. Soweit sind sich Bund und Länder, Regierung und Opposition einig, aber der Teufel steckt im Detail. Vor gut einer Stunde begann ein Spitzentreffen beim Bundesumweltminister, der sich einen raschen Durchbruch erhofft, doch der Parteienstreit ist neu entflammt. Mehr dazu aus Berlin von Georg Schwarte.
Spitzengespräch zur Endlagersuche. Die Überschrift für das, was da um 17.30 Uhr im Bundesumweltministerium begonnen hat, klingt verheißungsvoll. Aber Winfried Kretschmann, Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident, auf dessen Initiative die geplante bundesweite Endlagersuche zurückgeht, ist doch eher skeptisch.
Sagen wir so, die Einschätzung, ob wir da heute zu einem Abschluss kommen, da bin ich eher skeptisch aufgrund der Vorgespräche.
Die Grünen nämlich haben 4 Bedingungen. Sofortiger Stopp aller Erkundungs- und Bauarbeiten in Gorleben ist nur eine, sagt Fraktionschef Jürgen Trittin, der zur Stunde ebenfalls um eine Lösung für das Endlagersuchgesetz ringt.
Das setzt aber voraus, dass bei der Bundesregierung in den 4 Punkten Gorleben, Endlagerkriterien, Behördenstruktur und Zahl der zu vergleichenden Standorte es endlich zu Bewegung kommen.
Denn, sagt jedenfalls SPD-Parteichef Sigmar Gabriel auf NDR Info, Röttgens bisheriger Entwurf für ein Endlagersuchgesetz sei schon juristisch nicht wasserdicht. Ein Durchbruch heute Abend eher nicht zu erwarten.
Es nützt ja nichts, jetzt irgendwie einen politischen Deal zu verabreden, damit sich alle wohlfühlen. Und in ein paar Monaten fliegt das Ganze vor dem ersten Gericht auf. Da, glaube ich, haben wir erheblichen Klärungsbedarf.
Die SPD vermisst, wie die Grünen, nämlich bisher beispielsweise klare Kriterien für die Endlagersuche. Die Furcht der beiden Oppositionsparteien, der bisher einzige Standort Gorleben könne so durch die Hintertür gewissermaßen bereits gesetzt sein und zum Vergleichsstandort werden, an dem sich alle anderen messen lassen müssten. Gabriel drängt jedenfalls aufs Tempo, sagt, 4 bis 8 Wochen blieben.
Ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, bis zum Sommer eine tatsächliche Einigung zu haben. Ich würde auch dazu raten, dass wir das vor der Sommerpause schaffen.
Sonst nämlich geriete die Endlagerfrage in den dann bereits aufziehenden Bundestagswahlkampf. Die Linkspartei übrigens ist heute Abend nicht dabei, erhielt keine Einladung. Die Bundesregierung werde das noch bereuen, drohte Gregor Gysi, der ansonsten ähnlich wie übrigens Niedersachsens SPD-Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl, Stefan Weil, ein sofortiges Aus für Gorleben fordert.
Man muss Gorleben aufgeben. Die Studien und auch die Katastrophe in der Asse haben eindeutig belegt, dass Gorleben als Endlager nicht in Frage kommt.
Dass das erste Spitzengespräch unmittelbar vor der heißen Phase des Wahlkampfs in Nordrhein-Westfalen stattfindet, wo Umweltminister Röttgen als CDU-Spitzenkandidat ins Rennen geht, macht die Sache am Abend nicht leichter. Winfried Kretschmann jedenfalls antwortete auf die Frage, welche Rolle heute Abend der Wahlkampf spiele, auf seine suffisante Art.
Bei mir keine.
Ein Bericht von Georg Schwarte. Einen Monat nach der Landtagswahl im Saarland haben sich CDU und SPD auf die letzten Details ihres Koalitionsvertrags verständigt. Am Freitag soll er unterzeichnet werden. Marc Hoffmann fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
Oberste Priorität der künftigen Regierung hat der Schuldenabbau. CDU und SPD wollen am Konsolidierungskurs festhalten, die Schuldenbremse einhalten, also bis zum Jahr 2020 die jährliche Neuverschuldung auf null herunterfahren. CDU-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer kündigte an, rund 10% der Landesstellen einzusparen. Die Verwaltung soll schlanker werden und müsse effektiver arbeiten. SPD-Chef Maas betonte, der Erfolg des Konsolidierungskurses hänge auch ganz wesentlich davon ab, dass sich das Saarland ökonomisch und auf dem Arbeitsmarkt gut entwickle, um so finanziell wieder auf die Beine zu kommen. Als ein Knackpunkt in den Koalitionsverhandlungen galt bis zuletzt das Thema Mindestlohn. Das Ergebnis hier ein Kompromiss. Im Saarland soll künftig ein Tariftreuegesetz mit einer Lohngrenze von 8,50 Euro gelten, wie es die SPD gefordert hatte. Und im Bundesrat werde die Landesregierung, so wörtlich, jeder Verbesserung des Status quo zustimmen, egal ob Lohnuntergrenze oder gesetzlicher Mindestlohn. Auch die Erhöhung des Spitzensteuersatzes und die Entschärfung der kalten Progression wolle die Große Koalition an der Saar im Bundesrat mittragen. Nächste Woche muss der ausformulierte Koalitionsvertrag auf Landesparteitagen noch abgesegnet werden. Am 9. Mai dann soll die neue Regierung vereidigt werden.
Nach dem Scheitern der Regierung in den Niederlanden wird Ministerpräsident Rutte wohl noch bis zum Herbst Chef einer Übergangsregierung sein. Erst dann wird ein neues Parlament gewählt. Und so warb er heute Nachmittag im Parlament um die Unterstützung der Opposition, um wenigstens noch einen Teil seiner Sparpläne auf den Weg zu bringen. Andreas Reuter hat die Debatte im niederländischen Parlament verfolgt.
Sein Rücktritt sei unvermeidlich, bekannte Mark Rutte vor dem Parlament. Es war der erste öffentliche Auftritt des Ministerpräsidenten, seit Populist Geert Wilders die Verhandlungen über ein 14 Milliarden Euro schweres Sparpaket hatte platzen lassen und der Regierung damit seine bisherige Unterstützung entzog. Rutte nannte Wilders nicht beim Namen, doch er ließ keinen Zweifel daran, wem er für das Scheitern seiner Regierung die Schuld gibt.
Helaas besloot een van de partijen aan tafel op het laatste moment geen steun te willen geven aan het pakket dat op een haar na was uitonderhandeld.
Leider hat eine Partei am Tisch im letzten Moment beschlossen, einem Paket doch nicht zuzustimmen, das schon fast vollständig ausgehandelt war, sagte der Ministerpräsident. Jetzt müssten schnell Neuwahlen her, angesichts der Probleme des Landes.
Die Ökonomie hapert, die Werkgelegenheit steht unter Druck und die Staatsschuld groeit schneller, dan wir uns können veroorloven. Das sind die Feiten. Und davor kann niemand weglaufen.
Die Wirtschaft stottert, der Arbeitsmarkt steht unter Druck, die Schulden wachsen schneller, als wir es uns leisten können. Das sind die Fakten und davor kann niemand weglaufen, so Rutte. Wieder ein Seitenhieb auf Geert Wilders, dem er genau das unterstellt. Der wiederum erklärte, er habe nur im Interesse der einfachen Bürger der Niederlande gehandelt. Im Sprachgebrauch des Populisten sind das Henk und Ingrid.
Of wir kiezen für Henk und Ingrid, of wir kiezen voor Brussel en megabezuinigingen en maken onze economie kapot.
Entweder wir entscheiden uns für Henk und Ingrid oder wir entscheiden uns für Brüssel und für Mega-Sparmaßnahmen und machen damit unsere Wirtschaft kaputt, so Geert Wilders. Zunächst hatten viele Politiker Neuwahlen noch vor den Sommerferien gefordert. Nun wird wohl erst im September gewählt. Denn mehrere kleinere Parteien hatten mehr Zeit zur Vorbereitung ihres Wahlkampfs gefordert. Wie es nach den Wahlen weitergeht, ist völlig offen. Die rechtsliberale Partei VVD von Mark Rutte zieht sogar in Betracht, auch nach der Wahl wieder mit Geert Wilders zusammenzuarbeiten, sagte Fraktionsvorsitzender Stef Blok.
Die niederländische Regierung ist bereits die 7. Regierung in der Gruppe der Euro-Staaten, die seit dem Beginn der Finanzkrise mit ihrem Sparkurs gescheitert ist. Steht damit der bisherige Kurs des Sparens in ganz Europa auf der Kippe? Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Sabine Henkel.
Jetzt also die Niederlande. Die Regierung am Ende, Holland in Not. Und wer ist schuld? Merkel. So einfach ist das. Die Bundeskanzlerin hat also alle zum Sparen und damit in die Knie gezwungen. Irland, Portugal, Italien, Griechenland, Spanien, Slowakei, Slowenien und jetzt eben die Niederlande. Und wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird am 6. Mai auch noch Merkozy endgültig geschieden. Kaputt gespart, allesamt, und Merkel ist schuld. Stopp. So einfach ist das natürlich nicht. Europa ist schließlich keine deutsche Diktatur. Zugegeben, die Bundeskanzlerin ist mächtig. Sie regiert das größte Land in der EU, das meiste Geld nach Brüssel und in verschuldete Staaten schießt. Aber Merkel ist nicht allmächtig. Sie ist eine von 27, die sich in Verträgen freiwillig verpflichtet haben, nicht übermäßig Schulden zu machen. Für 17 von ihnen gilt das erst recht. Sie haben eine gemeinsame Währung und tragen deshalb eine besondere Verantwortung. Allerdings haben sie die über viele Jahre nicht wahrgenommen. Die Griechen haben sich sogar einst mit gefälschten Zahlen in den Eurokreis gelogen und weiter in Saus und Braus gewirtschaftet. Für viele andere Staaten gilt das Gleiche. Eine Pleite folgte der anderen und die einzige Konsequenz hieß Sparen. Schuldenabbau kommt in der Regel auch gut an beim Volk. Jeder selbst hat sein Konto schließlich lieber im Haben als im Soll. Dass aber Sparen eine Tugend ist, die wehtun kann, hat offenbar niemand bedacht. Wenn der Staat spart, heißt das nämlich nicht, er legt von seinen Einnahmen etwas zur Seite, sondern er drückt die Ausgaben. Renten runter, Stellen streichen, Arbeitszeit verlängern. Dieses Sparen aber ist unpopulär. Wenn Sparen schmerzt, wird die Regierung ausgewechselt. So schickten die Spanier die Sozialisten in die Opposition und die Konservativen an die Macht. Aber siehe da, auch mit dem Regierungswechsel füllte sich die Staatskasse nicht automatisch. So passierte in Spanien, was auch andernorts zu beobachten ist. Die Extremisten punkten. Quer durch Europa poltern Linksextreme wie Rechtsextreme gegen Brüssel und vor allem gegen Merkel. Wollen raus aus dem Euro, die Grenzen wieder hochziehen, Solidarität aus ihrem Wortschatz streichen und alleine weiterwirtschaften. Das zieht. Der Front National hat es vorgemacht. Merkel ist die Buhfrau Europas und die Le Pens und Wilders und wie sie alle heißen, triumphieren. Dabei haben sie gar keine Antwort auf die Frage, wie sie aus der misslichen Lage heraus wollen, ohne zu sparen. Wachstum, na klar, das fehlt. Aber es kann nicht fruchten, ohne die maroden Staatshaushalte zu sanieren. Seit Monaten sinieren Staats- und Regierungschefs auf diversen Gipfeln ohne konkretes Ergebnis. Das schafft Frust. Die Menschen brauchen Antworten. Nur dann werden sie verstehen können, warum sie auch zurückstecken müssen. Es ist nicht Merkels Schuld, dass die Schuldenberge in Europa unbezwingbar erscheinen. Dass man sie trotzdem dafür verantwortlich macht, wird sie aushalten. Wichtig ist, die Extremisten klein zu kriegen durch Überzeugungsarbeit mit den demokratischen Regierungschefs. Sonst ist nicht nur Holland, sondern auch immer mehr Europa in Not.
Sabine Henkel kommentierte. Im Prozess gegen den norwegischen Rechtsextremisten Breivik beschäftigt sich das Gericht seit heute nicht mehr mit der Person des Angeklagten, sondern mit dem Tathergang, beginnend mit dem Bombenanschlag in Oslos Regierungsviertel. Feuerwehrleute und Polizisten sagten als erste Zeugen aus, wie sie den Tag des Attentats erlebten. Einzelheiten von Tim Krohn.
22. Juli, 15.26 Uhr. Vor dem 17-stöckigen Regierungsgebäude in Oslo explodiert eine Bombe. Der Feuerwehrmann Björn Arnesen ist der Erste, der den Notruf wählt. Ich stehe in der Grubegata. Das Regierungsgebäude. Es ist das Hochhaus, das explodiert ist. Hier liegen mehrere verletzte Personen. Alle Gebäude rundherum sind beschädigt.
er mehr oder minder ödelagt.
Der Sprengsatz von Oslo wog 950 Kilogramm. Die Umgebung, so schilderte es heute der Sicherheitsbeamte Christoffersen, sah aus wie in einem Kriegsgebiet. Der Wachmann schob an diesem Nachmittag seinen Dienst im Untergeschoss des Hochhauses. Ein falsch geparktes Fahrzeug war ihm verdächtig vorgekommen. Er zoomte auf das Nummernschild, da flog das Auto auch schon in die Luft. Hunderte Meter weit flogen die Trümmer. Trotzdem hätte der Sprengsatz nicht ausgereicht, das ganze Gebäude zum Einsturz zu bringen. Darauf wies heute ein Sprengstoffexperte im Breivik-Verfahren hin. Die Befragung der ersten Zeugen von Oslo dienten dem Gericht heute dazu, den Tathergang vom 22. Juli genau zu rekonstruieren. Auch die möglichen Fehler der Polizei kamen dabei zur Sprache. Einsatzleiter an diesem verhängnisvollen Tag war Thor Langli. Er beschrieb den Richtern heute ausführlich das entsetzliche Chaos nach dem Anschlag. Zunächst sei man von zwei Tätern und zwei weiteren Sprengsätzen ausgegangen. Wenig später schon erreichten Langli die ersten Meldungen über Schüsse auf der mehr als 40 Kilometer entfernten Insel Utøya. Da macht man sich selbstverständlich viele Gedanken. Bevor das auf Utøya geschah, dachte ich, falls es denn mehrere Anschläge geben sollte, so würden die alle in Oslo geschehen. Im Zeugenstand wandte sich Langli heute direkt an den Angeklagten. Er habe sich einfach nicht vorstellen können, sagt er, dass es gleich zwei Menschen mit so vielen verrückten Ideen gibt. Als die Meldung aus Utøya kam, konnte ich nicht fassen, dass es mehrere solche Typen auf einmal sein könnten. Wie gesagt, zwei solch fürchterliche Geschehnisse auf einmal. Ich dachte, das können nicht zwei Personen sein. Acht Menschen waren bei dem Bombenanschlag von Oslo getötet worden. Auf Utøya kamen 69 Teilnehmer eines Jugendcamps ums Leben. Der Attentäter Anders Behring Breivik war heute im Gericht zum Zuhören verdammt. Und so soll es auch weitergehen. Ab morgen werden auch die verletzten Überlebenden vom 22. Juli gehört.
Wer seine Bankgeschäfte online über das Internet erledigt, geht ein hohes Risiko ein und bleibt im Zweifel auf einem Schaden sitzen, wenn er auf Betrüger hereinfällt. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Einzelheiten von Martin Röber.
Wer leichtfertig Transaktionsnummern im Internet preisgibt, der riskiert, dass er auf seinem Schaden sitzen bleibt, wenn Unbefugte Abbuchungen vornehmen. Ein Kunde hatte mehrere Transaktionsnummern, die sogenannten TAN, auf der Online-Seite seiner Bank preisgegeben. Die aufgerufene Seite war aber gefälscht. Dabei hat er seine Bank ausdrücklich davor gewarnt: Geben Sie niemals mehrere TAN preis. Mit den Nummern erleichterten Betrüger das Konto um 5.000 Euro, die nach Griechenland flossen. Wohin genau, konnte nicht ermittelt werden. Der Bundesgerichtshof wertet das Verhalten des Bankkunden als fahrlässig. Der Mann hat sich dadurch der Bank gegenüber schadensersatzpflichtig gemacht. Er bleibt deshalb auf seinem Schaden in Höhe von 5.000 Euro sitzen. Seit Ende Oktober 2009 gilt eine neue Vorschrift im bürgerlichen Gesetzbuch, wonach eine Haftung nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz eintritt. Eine Schutzvorschrift für Bankkunden. Die Preisgabe von 10 TAN ist aber nach Ansicht von Experten auch als grobe Fahrlässigkeit einzustufen.
Das Landgericht Karlsruhe hat eine Entscheidung getroffen, die bei vielen Menschen auf Unverständnis treffen dürfte und dennoch führte daran wohl kein Weg vorbei. Vier Straftäter, die nach Abbüßung ihrer Haftstrafe für weitere 18 bis 22 Jahre in Sicherungsverwahrung saßen, erhalten jetzt Schmerzensgeld. Julian Gräfe erklärt, warum.
Die vier Straftäter sind in den 70er und 80er Jahren wegen Vergewaltigung und teilweise anderer Straftaten verurteilt worden. Wegen der Gefährlichkeit der Täter haben die damaligen Richter eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet, die zum damaligen Zeitpunkt aber höchstens 10 Jahre betragen durfte. Diese 10-Jahres-Grenze wurde aber 1998 vom Gesetzgeber aufgehoben. Die vier Männer blieben weitere 8 bis 12 Jahre in Sicherungsverwahrung. Zu lange, wie 2009 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und das Bundesverfassungsgericht erklärten. Eine nachträgliche Verlängerung der Sicherungsverwahrung ist verfassungswidrig. Das Landgericht Karlsruhe beruft sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention, die in Deutschland Rechtsgrundlage ist. Pressesprecher Dr. Stettler-Pernies.
Die Europäische Menschenrechtskonvention sieht vor, dass für jede rechtswidrige Freiheitsentziehung unabhängig von jedem Verschulden einen Schadensersatz zu bezahlen ist. Und deswegen hatte das Gericht hier gar keine andere Wahl, als zu verurteilen.
Trotzdem haben die Gerichte, die damals eine nachträgliche Sicherungsverwahrung für die vier Kläger beantragt haben, nicht falsch gehandelt. Die Gesetzesgrundlage war damals eine andere.
Es war so, dass diese Regelung, die es ermöglicht hat, über die 10 Jahre hinaus die Sicherungsverwahrung anzuordnen, dass sie damals einhellig als rechtmäßig angesehen worden ist. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das bestätigt. Deswegen kann man natürlich niemandem einen Schuldvorwurf machen.
Die Vollstreckungsgerichte in Baden-Württemberg haben nur das damalige Bundesrecht umgesetzt. Trotzdem muss das Land zahlen. Die Kläger bekommen jetzt zwischen 49.000 und 73.000 Euro. Insgesamt 240.000 Euro, die das Land Baden-Württemberg überweisen muss. Das ist aber weitaus weniger als die über 400.000 Euro geforderten Entschädigungssummen. Das Landgericht ordnete nicht den deutschen Tagessatz für Haftentschädigungen an, sondern einen anderen Satz.
Es hat die Sätze angewandt, die auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte selbst in vergleichbaren Fällen zuspricht. Das sind 500 Euro im Monat. Ich denke, das ist auch naheliegend, das so zu handhaben, nachdem man hier als Anspruchsgrundlage einen Anspruch aus der Europäischen Menschenrechtskonvention hat.
Das heutige Urteil am Landgericht in Karlsruhe ist das erste, in dem ehemaligen Sicherungsverwahrten ein Entschädigungsanspruch gewährt wird. Auch in anderen Bundesländern könnten jetzt ehemalige Sicherungsverwahrte klagen. Es sei denn, die Länder kommen diesen Klagen zuvor und einigen sich außergerichtlich.
Nur noch 6,5 Wochen und dann beginnt die Fußball-EM am 8. Juni in Warschau mit dem Eröffnungsspiel. Und die deutschen Spieler haben ihre erste Begegnung mit Portugal dann am 9. Juni in der ukrainischen Stadt Lemberg. Und während auf dem Rasen der Ball rollt, sind ARD und ZDF immer dabei. Im Fernsehen, im Internet und die ARD natürlich mit ihren Radioprogrammen. Und das könnte sich dann im besten Fall so anhören.
Bierhoff, der nimmt den Ball an, steht aber mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, schießt, abgefälscht, Tor! Tor! Deutschland ist Europameister!
Mehmet Scholl weiß, wie es sich anfühlt, Europameister zu werden. 1996 spielte er in der DFB-Elf, die zuletzt den EM-Titel holte. Jetzt steht Scholl am Spielfeldrand als ARD-Experte.
So ein großes Turnier ist was ganz Besonderes. Es ist eine besondere Stimmung im Stadion. Es ist eine besondere Stimmung auch in ganz Deutschland. Und da dann direkt vor Ort zu sein, die Spieler zu sehen, wie sie sich abmühen und aus nächster Nähe quasi zu erleben, in welche Richtung sich so ein Spiel entwickelt, das macht schon Spaß.
Mehmet Scholl ist gemeinsam mit Reinhold Beckmann oder Gerhard Delling in den Stadien, wenn die ARD von der Fußball-Europameisterschaft berichtet. 16 von 31 Partien zeigt das erste, darunter die Vorrundenbegegnungen der deutschen Elf gegen Portugal und Dänemark. Die anderen 14 Spiele und das Finale in Kiew überträgt das ZDF, mit dem die ARD so eng wie noch nie zusammenarbeitet und sich zum Beispiel Produktion und Technik aufteilt. Neu im EM-Team der ARD ist Matthias Obtenhövel. Er berichtet aus dem Quartier der deutschen Mannschaft in der Nähe von Danzig. Und er begleitet die DFB-Elf auch zu den Vorrundenspielen in die Ukraine.
Wird er noch ein paar Schalten machen vor dem Hotel, was da dann los sein wird, die aktuellen Situationen dann weitergeben, ob sich jemand verletzt beim Abschlusstraining etc. Wird die neuesten Informationen dann den Zuschauern weitergeben und dementsprechend dann halt auch immer ganz nah bei Spieler, Trainerstab etc. dabei sein.
Auch in anderen ARD-Sendungen bekommen die Zuschauer Informationen rund um die Europameisterschaft. Ein Rundum-Sorglos-Paket gibt es aber auch im ARD-Hörfunk. Alle 31 Spiele werden abgebildet, sagt Teamchefin Sabine Töpper-Wien. Und die deutschen Spiele können die Hörer in voller Länge verfolgen.
Es wird keine Sekunde von irgendeinem deutschen Spiel verpasst werden. Darüber hinaus wird es alle anderen K.O.-Spiele ab dem Viertelfinale auch in Vollreportage geben. Also das heißt, dieser Nervenkitzel im Radio, live dabei zu sein, irgendwo unterwegs zu sein, sein Leben nicht komplett für 3,5 Wochen umstellen zu müssen und trotzdem alles authentisch mitzubekommen, das wird bei uns im Radio wieder geboten.
Aber es geht bei dieser EM nicht nur um Fußball. Auch über die Menschen, die Politik und die Kultur in den Gastgeberländern berichtet die ARD. Teamchef Jörg Schönenborn spricht von der politischsten Europameisterschaft überhaupt und sagt mit Blick auf die Ukraine, dies sei ein Land, in dem Menschenrechte verletzt werden.
Unsere Aufgabe ist zu berichten, was ist. Und das tun die Korrespondenten, die von Moskau aus regelmäßig dort sind. Das tun wir seit Jahren. Und das wird genau unsere Aufgabe auch während des Turniers sein. Also wir haben niemandem Empfehlungen zu geben, wie man sich da verhält. Aber wir werden das beobachten.
Außer im Hörfunk und Fernsehen können sich Fußballfans auch im Internet unter sportschau.de über die Europameisterschaft Europameisterschaft informieren. Und alle, die aus Polen und der Ukraine berichten, hoffen natürlich, dass die deutsche Mannschaft lange im Turnier bleibt. Gerhard Delling ist da optimistisch.
Also ich würde mir das wünschen, eine Revanche nochmal gegen Spanien. Und ich glaube auch, dass wir uns das ein drittes Mal nicht so einfach nehmen lassen.
Und dann könnte es wieder klingen wie zuletzt 1996.
Ja, schön wär's. Das war ein Bericht von Astrid Korall. Und damit endet das Echo des Tages. Sie können sich die Sendung, wenn Sie mögen, auch als Podcast laden auf unseren Internetseiten wdr5.de oder ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.